Das Lied wurde gesungen von Rogers Covey Crump, stammt von einer CD, die bei Hyperion rausgekommen ist und The Mirror of Narcissus heißt, obwohl das Lied, wie man wahrscheinlich schon gemerkt hat, auf Französisch gesungen war. Ich möchte kurz zwei Elemente nochmal hervorheben, die man beim ersten Hören ziemlich sicherlich nicht mitgekriegt hat. Und zwar gibt es eine Zeile, die heißt Non que mes yeux saluaient de regarder. Ich kann meine Augen nicht mit Sehen übersättigen. Und weiter später kommt dann vor, car trop parler peut émouvoir crever. Weil zu viel sprechen einen verletzen kann. 1953, um es wiederum historisch zu verankern, spricht Lacan von drei entscheidenden Dimensionen: dem Imaginären, dem Symbolischen und dem Realen. Und ein Großteil dessen, was wir jetzt sagen werden, bezieht sich auf diese drei Register. Das Imaginäre war zweifellos das erste, für das er sich interessiert hat. Wie würdest du sagen, wie kann man das Wort Register in dem Zusammenhang gut übersetzen für jemanden, der sich darunter nichts vorstellen kann?
Ich denke, es sind drei das menschliche Leben und auch das einzelne Subjekt prägende Momente, die, und das darf man auch nicht vergessen, es ist keine Stadienlehre, er hat sie zwar etwas nacheinander beschrieben, aber im Menschen immer zu dritt gleichzeitig vorkommen. Das und das sozusagen diese drei Ordnungen bestimmend sind für unser Verhalten,
Für unsere
für unsere
Wahrnehmung,
Wahrnehmung, für, ja,
für unseren Sitz im Leben sozusagen.
ja, das würde ich so.
Für alle drei kann man kleine Geschichten erzählen. Die Geschichten fürs Imaginäre sind einerseits der Mythos von Narziss, dem prophezeit war vom blinden Seher Teiresias, dass er nur alt werden kann, wenn er sich selbst nicht kennt. Narziss war sehr schön, hatte eine Fülle von Verehrern und Verehrerinnen, die er immer wieder abgewiesen hat, weshalb er die Gefahr, sich selber kennenzulernen, auch nicht, der nicht besonders ausgesetzt war. Einer der Verehrer war aber dann speziell sauer und hat ihm noch eine Verwünschung nachgerufen, und zwar, dass sich Narziss so lieben möge, sich selbst, und das Geliebte niemals besitzen kann. Und in der Folge beugt sich Narziss dann tatsächlich über eine Quelle, sieht sein Spiegelbild, verliebt sich unendlich in sein schönes Spiegelbild, erkennt die Täuschung nicht, und weil er sich selber niemals erwischen kann, bringt er sich dann schließlich um. Das ist ein Teil des Vorbilds für das Spiegelstadium. Das Spiegelstadium ist die Geschichte des Imaginären beim Lacan. Wir kommen damit wiederum zu diesem berühmten Marienwahler Vortrag, wo er das zum ersten Mal 1936 vorgestellt hat. Er geht damals schon noch aus von ganz empirischen Beobachtungen, ne? Und das führt auch dazu, dass das Spiegelstadium dann vielfach als eine entwicklungsgeschichtliche Phase missdeutet, muss man sagen, wird. Ne? Die Beobachtung kurz schaut so aus, dass er sagt, wenn man ein kleines Kind im Alter von 6 Monaten bis 18 Monaten vor einen Spiegel hält oder stellt, besser noch, dann wird es dort in Jubel ausbrechen.
Diese Beobachtung ist auch nicht von Lacan gekommen selbst. Nicht, das Material war bekannt.
Genau, das war biologisches, zoologisches Material. Wenn man nämlich Schimpansen vor den Schimpansen vor den Spiegel stellt, passiert einem das auch. Die jubeln auch. So steht es zumindest beim Vallon, mit dem einen Unterschied, dass sich die Schimpansen in dem Moment, wo sie das Bild sehen, einfach umdrehen und weggehen, was Lacan.
Zynischerweise bemerkt, dass die Affen fähig sind, die Täuschung zu entlarven und das Kind nicht.
Genau. Das heißt also, das imaginäre Verhältnis des Menschen zu sich selbst und zum anderen ist gekennzeichnet durch eine große Begeisterung, eine Begeisterung für ein Bild. Das ist ein optisches Register. Deswegen nochmal der Hinweis auf das Lied, wo das Sprechen als eine zu gefährliche Dimension gleich ausgeschaltet wird.
Und auch als eine Störung.
Ja. Ja, genau, weil Sprechen ist ja dann ist eigentlich schon das Ende der Spiegelphase, wenn man so will. Ja. Es ist gekennzeichnet durch Starrheit. Bilder sind einfach starrer als Worte. Und es enthält dann viele Eigenschaften, die mit Wahnsinn verbunden sind.
Gut, ich glaube, wir sollten unsere Hörer wieder mit etwas Musik erfreuen. Ich habe ein Stück von Elvis Costello ausgesucht mit dem Titel I Want You, in dem man, wenn man aufmerksam zuhört, schon etwas entdecken wird, was bei Lacan wichtig wird, nämlich den Moment des Begehrens.
I want you, you had your fun, you don't get well no more. I want you, your fingernails go dragging down the wall. Be careful, darling, you might fall. I want you. I woke up and one of us was crying. I want you. You said, young man, I do believe you're dying. I want you. If you need a second opinion, as you seem to do these days, I want you. You can look in my eyes and you can count the ways. Tell me, but seem to forget. I want you. Since when were you so generous and inarticulate? I want you. It's the stupid details that my heart is breaking for. It's the way your shoulders shake and what they're shaking for. I want you. It's knowing that it knows you now after only guessing. It's the thought of him undressing you or you undressing. Some tatty compliment your way. I want you, and you were fool enough to love it when it said, I want you. Truth can't hurt you, it's just like the dark. It scares you witless, but in time you see things clear and stark. I want you, go on and hurt me, then we'll let it drop. I want you, I'm afraid I won't know where to stop. I want you, I'm not ashamed to say I cried for you. I want you, I want to know the things you did that we do too. I want you, I want to hear he pleases you more than I do. I want you, I might as well be useless for all it means to you. I want you, did you call his name out? Has it held you down? I want you, oh no, my darling, not with that clown.
somit eine Distanz, ist eine Möglichkeit einer Distanzierung über Sprache.
Wobei interessant ist, dass er ja daran den Vater für verantwortlich
da macht. Da kommt dann der Vater rein, der das Kind von der vereinnehmenden Mutter befreit und ihm das Symbolische schenkt sozusagen.
Genau, also der als non, als nein, mhm, was man französisch aber auch als Name verstehen kann, Mutter und Kind durch ein Verbot trennt.
Ja, richtig.
Inzestverbot, wenn man so will.
Wenn man, ne? im radikalsten Sinne, ja.
Die Geschichte, so wie es zum Imaginären des Spiegelstadiums gibt, gibt es ja zum Symbolischen auch eine typische Geschichte.
Da gibt's so, ne? Auch eine kleine Geschichte, die auch eine, wenn man auch eine Leistung der Lacanischen Interpretation ist, nicht? Es handelt sich um ein mehr fast, ja, en passant festgehaltene Kinderbeobachtung von Sigmund Freud, die er kurz erzählt in seiner Schrift Jenseits des Lustprinzips. Und zwar beobachtet er selbst seinen Enkel, in dessen Wohnung er 3 Wochen zu Gast war. Es handelt sich um einen Knaben, der 1,5 Jahre alt ist. Und Sigmund Freud beobachtet ihn bei folgenden, für die Erwachsenen etwas verwirrenden Spiel. Nämlich, er ist im Besitz einer Spule und an die Spule ist ein Bindfaden geheftet. Und seine Mutter, die ihn erzieht, muss auch arbeiten gehen und damit das Kind allein lassen. Und während dieser Perioden des Alleinseins liegt er noch in seinem kleinen Bettchen und nimmt die Spule und wirft sie über den Rand des Bettes hinaus, sodass er sie nicht mehr sehen kann, und sagt dann, oh, was...
Wenn es weg ist,
sagt er, oh, oder so. Und selbst Sigmund Freud sagt schon, das bedeutet, übersetzt das in fort. Und nach kurzer Zeit zieht er die Spule wieder hervor und wenn er sie wieder sieht, dann ist er erfreut und sagt, da. Und Sigmund Freud deutet dieses Spiel schon im Rahmen eines Triebverzichts, dass das Kind mit diesem kleinen Objekt lernt, irgendwie mit dem sonst so unerträglichen Fernbleiben der Mutter umzugehen.
Das ist übrigens eine Geschichte ganz aus dem Privaten, möchte ich mal hier einflechten.
Ja, aber auch Lacan gibt in seinen Seminaren manchmal seinem Privatleben etwas preis, nicht? Ja. Aber und Lacan greift diese sonst weiß ich nicht, dass sie besondere Bearbeitung gefunden hat bis zu dem Zeitpunkt, greift diese Beobachtung wieder auf und sagt, dieses Spiel, ja, bezeichnet er, also dieses unschuldige Spiel hat schon die gesamten Inseminationspunkte des Symbolischen. Das heißt, mit diesem Spiel greift das Symbolische schon in seinem ganzen Kraft ein. Der erste Aspekt, warum das Symbolische hier wichtig ist, ist, dass durch dieses Spiel, wie wir es erwähnt haben, schon von einem Ganz- oder Gar-Nicht-Prinzip, entweder Fülle oder Leere, entweder Abwesenheit oder Anwesenheit, übergegangen wird in die Mischung eines sowohl Anwesen als auch Abwesen. Über die Sprache, somit kann das Kind die Mutter auch in der Abwesenheit über den Begriff für sich präsent zu halten. Und dies ist eines der wichtigsten Aufgaben des Symbolischen, die Stabilität unserer Welt, der affektiven Welt, aber auch der Welt des Denkens, des Wahrnehmens, und der sozialen Welt, das ist beim Imaginären schon angeklungen.
Also das Symbolische ist eine Friedensordnung.
Das ist eine
nicht ganz unproblematisch aus feministischer Sicht, aber
ja.
Es wird eine stabile Ordnung auf die Art und Weise implementiert. Ja.
Ein weiterer wichtiger Aspekt einer Veränderung, die durch das Eingreifen der symbolischen Ordnung in der menschlichen Welt gesetzt wird, ist, dass durch das Symbolische erst das Moment des Begehrens entstehen kann. Denn das Symbolische impliziert auch immer einen Mangel in der menschlichen Welt, einen Mangel an Vollständigkeit, einen Mangel an Unmittelbarkeit, und aufgrund dieses Mangels und auch dieses Verzichts auf Ganzheit, wenn man so will, kommt das Begehren ins Spiel, das immer von Neuem diesen Mangel zu schließen versucht, aber dem ist natürlich nie gelingt, diesen Mangel auszufüllen.
Im Gegensatz zum Imaginären, wo es das Bedürfnis gibt, das Bedürfnis des Kindes gestillt zu werden, und das ist ein Mangel in Anführungsstrichen, der behoben werden kann. Die nächste Stufe von Mangelerfahrung wäre dann der Anspruch. Da hat das Kind den Wunsch, dass die Mutter da ist. Ein Anspruch auf Liebe, wenn du so willst.
Mhm. Auf Anwesenheit auch, ja.
Auf Anwesenheit und damit Liebe. Und das Begehren?
Das Begehren ist eben wesentlich schwieriger, weil beim Anspruch und beim Bedürfnis noch mehr ist man im Sicheren, was der andere braucht und dass man demjenigen das geben kann, was er braucht. Beim Begehren weiß man das nie so genau. Beim Begehren bleibt ein Rest der Unsicherheit zurück, den gerade Neurotiker sehr schlecht vertragen. Und auf diese Grundfrage, was willst du eigentlich, what was it you wanted, versucht auch Bob Dylan irgendwie mit sich zu versichern oder es nochmal durchzugehen.
What was it you wanted? Tell me again so I know. What's happening in there? What's going on in your show? What was it you wanted? Could you say it again? I'll be back in a minute. You can get it together by then. What was it you wanted? You can tell me I'm back. We can start it all over. Get it back on the track. You got my attention. Go ahead and speak. What was it you wanted? Where you were kissing my teeth. Was there somebody looking when you give me that kiss? Someone there in the shadows, someone that I might have missed. Is it something you needed? Something I don't understand. What was it you wanted? Do I have it here in my head? Whatever you wanted slipped out of my mind. Would you remind me again if you'd be so kind? There's a record to break. There's a needle to skip. Is there somebody waiting? Was there a slip at the tip? What was it you wanted? I ain't keeping score. I use the same verses that was here before. Is it something important? Maybe not. What was it you wanted? Tell me again, I forgot.
Das war jetzt der Psychoanalytiker Bob Dylan. Also, der hat ja nicht nur von der Unsicherheit des symbolischen Registers gesungen, sondern auch einen ganz entscheidenden Satz vom Lacan gleich illustriert, dass nämlich das Begehren sich immer auf das Begehren des anderen richtet. What was it you wanted? Das ist das Entscheidende. Wir kommen zum dritten Register, beziehungsweise damit auch gleich zur Psychose, von der wir ja vorher schon gesagt haben, dass Lacan da einen ganz eigenen und wichtigen Ansatz entwickelt hat. Wenn man es jetzt von seiner Sprachzentriertheit betrachtet, muss man sagen, dass der Psychotiker einer ist, der eine andere Position in der Sprache hat, nämlich eigentlich gar keine. Was dadurch passiert, dass er den Namen des Vaters, das Verbot, das auf ihn zukommt, die Kastration, nicht anerkennt, und zwar nicht nur nicht anerkennt, sondern gar nicht kennt, sie von vornherein verwirft. Dadurch kommt es zu einem Vorherrschen imaginärer Verhältnisse. Die Wahnbilder von Psychotikern könnte man am besten als spiegelbildartige Bildungen auffassen, ja? Also die so starr sind. Der Psychotiker kann sich von den Bedeutungen, die er diesen Bildern gibt, selber gar nicht lösen. Aber das hängt dann schon zusammen mit seinem ganz eigenartigen Verhältnis zur Sprache und zum Sprechen.
Ja, doch diesen festen Glauben, nicht das?
Genau, den festen Glauben an die eigenen Bedeutungen. Ja? Also er hat ein anderes Verhältnis oder gar kein Verhältnis zum Symbolischen, ein verstärktes Verhältnis zum Imaginären, und im Realen tauchen dann all diejenigen Features wieder auf, die er im Symbolischen nicht erreichen kann. Ne?
Könntest du, weil der Name des Realen jetzt gefallen ist, das ja eben nicht mit dem Begriff der Realität zu verwechseln ist, dass eben Realität ist ja sowohl symbolisch geformt. Könntest du vielleicht noch eine Geschichte
auch ja, zum Realen erzählen? Ja, das ist doch auch eine Geschichte. Zuerst vielleicht noch, dass das Reale für uns Nicht-Psychotiker, als die wir uns gerne auffassen möchten, nicht zugänglich ist oder kaum zugänglich ist. Man könnte sagen, am ehesten noch im sexuellen Genießen oder im Erleben des eigenen Todes, soweit das möglich ist. Kann man irgendwie noch nicht sagen. Beziehungsweise in Stimmungen. So zumindest sieht es Lacan. Er beschreibt ein Moment am Ende eines schönen Abends, wo alles, am Ende eines schönen Tages, wo viel Angenehmes geschehen ist, wo es einen oder ihn plötzlich überkommt, Abendfrieden. Jetzt ist er Ruhe, beziehungsweise jetzt ist eine angenehme Stille. Und diese Stimmung ist aber sehr vielschichtig, so dass man sich darin fast verlieren könnte. Im Gegensatz zum Psychotiker kommt der in Anführungsstrichen Normale schnell dazu, sich wieder diese Erfahrung von Abendfrieden einzugliedern in seine anderen Erfahrungen. Dem Psychotiker gelingt das nicht.
Und im Moment hebt es ihn raus sozusagen aus seinem Kontext, oder?
Es hebt ihn raus und den Normalen hebt es heraus aus seinem Kontext. Ja. Genau, so heraus, wie der Psychotiker sich immer herausgehoben vorfindet. Ja. Man könnte außerdem noch hervorheben, dass der Psychotiker unter ganz spezifischen Sprechstörungen leidet. Das heißt, seine Sprache ist starr. Er kann sich an dem Sprechen mit anderen nur so beteiligen, dass er deren Sprechen imitiert. Deswegen fallen Psychotiker oft auch gar nicht auf. Ihre eigene Sprache ist gekennzeichnet durch Bedeutungen, die sie nicht mit anderen teilen. An deren Gewissheit sie aber mit hoher Kraft glauben.
Das sind die Neologismen, die du
Neologismen, also an Wortneuschöpfungen, zeigt sich das dann ganz extrem. Ja? Da die Eichen reiten durch die Nacht. Das Reiten der Eichen ist zweifellos ein Neologismus. Das hält ein Psychotiker für eine Realität. Worte sind für einen Psychotiker wie Dinge. Er ist unfähig, Metaphern zu bilden. Metaphern und Neologismen könnte man jetzt noch leicht verwechseln, aber Metaphern bilden, geben Zugang zu einem neuen Sinn, den man auch wieder mit anderen teilen kann. Das kann man bei Neologismen nicht. Mhm. Ja. Eigentlich würde jetzt hier beim Psychotiker noch eine ausführliche Beschreibung des Konzepts des Genießens hereingehören, nämlich der Psychotiker ist auch dadurch gekennzeichnet, dass das Genießen über ihn an allen möglichen Stellen hereinbricht. Schaffen wir aber nicht, das geht sich einfach zeitlich nicht mehr aus. Wir wollen, weil wir dazu noch so ein schönes Musikstück haben, jetzt noch übergehen zum Objekt klein a, zur Objektursache des Begehrens und spielen dazu vom Ringsquandel eine schöne Frau.
Sie nicht einmal besonders hoch. Wenn sie einfällt, läuft sie total schlampert rum. Schau nur, wie sie geht, ist das nicht Hollywood? Du musst doch zugeben, Alter, da ist was dran. Sie kann giftig sein und launisch und im Haushalt ungenau. Schau mir locker drüber weg, sie ist eine schöne Frau. Sie schaut ihn ihr ganz grad um, sie hat den Silberblick. Schielt sie echt oder findet sie, die ist nur schön. Manchmal sieht man sie mit Radl und zwar Plastiktüten fahren. Das hat doch was, ist das nicht souverän? Sie kann elegant sein und mundän in Seide, Gold und Blau. Woanders geht's genauso gut, sie ist eine schöne Frau. Bin ich denn der Typ für sie? Gleich abgerissen. Mein Herz ist gut, mein Benehmen schlecht, der Anzug verschlissen. Schönheit ist nicht absolut, es kommt drauf an, wie man hinschaut. Eine liebt abgöttisch, wovor dem anderen nur graut. Bewegungsraum und Luft. Und wenn sie weggeht, weiß man nie, kommt sie zurück. Es gibt Momente, da bewegt sie sich wie eine Python auf der Flut. Sie glaubt an gar nichts, nur ans Horoskop. Sie ist gern mild ironisch, aber hoch wie ein Jograu. Sag, wen interessiert dich schon, diese schöne Frau.
Obwohl obwohl dieses Lied aus feministischer Sicht ausgesprochen problematische Züge aufweist, haben wir es trotzdem ausgesucht, weil es nämlich die Züge von dem Objekt klein a ganz schön wiedergibt. Ja. Historisch kommt es beim Lacan aus einer Konzeption, die Melanie Klein auch hat und die man bei Winnicott wiederfindet, also Partialobjekte, Übergangsobjekte. Wenn Mutter und Kind sich voneinander trennen, gibt es dazwischen Objekte, die diese Loslösung erleichtern. Beim Lacan wären das die Stimme, der Blick, die Brust und Kot. Und sie können aber dann eine Eigendynamik in dem Verhältnis entwickeln und werden zur, wie Lacan sagt, Objektursache des Begehrens. Also sie haben eine Zwischenstellung zwischen dem Symbolischen und dem Realen.
Sie sozusagen, sie geben die Ursache ab, die das Begehren immer wieder einzukreisen versucht, dem es immer wieder nahe zu kommen versucht, es aber nie gelingt, es völlig einzuholen, würde ich sagen. Lacan verbindet das ja dann auch mit dem Ziel der Analyse, dass jenseits der Ansprüche und der Bedürfnisse und der einzelnen Begehren, dass der Analysant das erkennen soll, was seine spezifische Ursache des Begehrens ist.
Und dann sozusagen aufgeklärt in seine Beziehung gehen kann und weiß, was ihn an den anderen, an der oder an dem anderen fasziniert.
Ja. Und das bleibt eben auch trotzdem rätselhaft, also es hört damit nicht auf, wirksam zu sein.
Ja, hier ist auch vieles rätselhaft geblieben. Also wir haben eigentlich mehr nicht gesagt, als wir gesagt haben.
Was wir zum Beispiel ausgelassen haben, ist die Erläuterung der ebenfalls sehr berühmt gewordenen Floskel Lacans, dass das Unbewusste wie eine Sprache strukturiert ist.
Aber bevor wir irgendwie in Floskeln verfallen, beenden wir die Sendung lieber. Zunächst noch der Hinweis, dass Richard Heinrich in 14 Tagen den Sendetermin bestreiten wird und dass wir uns bedanken bei euch, die ihr bis zum Schluss zugehört habt.
Für diesmal verabschieden sich
Ulrike Kadi
und Klaus Ebner.